Beispiel Inspekteure lauern auf Einkaufsstraßen und im Park, an der Bushaltestelle vor der U-Bahn-Station oder am Eingang zum Fußballstadion. Sie winken Personen heran, die ihnen übergewichtig erscheinen. Dann geht es auf die Waage.
Ab jetzt gibt's Haferbrei und Wasser.
Das wäre doch was.
Nach eigener Auskunft will er nur das Beste für die Menschheit.
Ja, darüber kann man diskutieren. Also, Schluss mit Urlaub, reden wir über die ernsten Sachen.
Der Spaß ist der beste Komiker.
Merkt man jeden Tag.
A bold move, sagt man.
Das verstehe ich vollständig.
Wollte gar nichts Arges sagen.
I feel you. Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung. Ein Podcast, der Ihnen das ganze und wichtigste und überhauptigste Geschehen der ganzen Welt zusammengefasst. Und dadurch, dass Thomas Maurer mit dabei ist, würde ich sagen, ist das ja sogar ein Podcast, der Ihnen nicht nur das Geschehen zusammenfasst, sondern für Sie auch noch das Denken erledigt, oder? Thomas, sind wir ein Podcast?
Ich glaube, wir sind genau das, was immer als betreutes Denken angeprangert wird, wo selber Denker sie schaudernd abwenden.
Ja, genau. Und wir sind aber auch inspirierend, würde ich sagen. Und genau in dieser Woche haben wir uns deswegen Geschichten ausgesucht, die auch an, würde sagen, durchaus interessanten Orten spielen. Deswegen würde ich sagen, lieber Thomas, packen wir die Badehose ein und starten rein in die wichtigsten Themen der Woche.
Auf geht's.
Je suis européen.
In Frankreich wird ein neues Gefängnis gebaut. An sich ist das ja noch keine Schlagzeile, aber der Ort ist dann doch ein bisschen was anderes. Und zwar ist es in France-Guyane. 400 Millionen Euro sollen dort investiert werden. 500 Personen sollen in dem Knast Platz finden. Und wenn Sie das jetzt einmal ganz kurz durchdividieren, wenn Sie sich schon einmal denken, oh, das sind ja Immobilienpreise wie in der Grazer Innenstadt. Der zweite
Aspekt, also die Bubok-Wohnungen waren deutlich günstiger.
Ja.
Zum Beispiel. Vielleicht nochmal, weil du es so schön französisch ausgesprochen hast, geht um französisch Guyana. Man kann es also ein eher randständiges Departement Frankreichs.
Ja.
Aber mit der längsten Außengrenze Frankreichs, nämlich mit Brasilien.
Das stimmt und damit hat Thomas Ihnen jetzt auch schon einmal ein bisschen auf der Weltkugel verortet, wo es ist. Wie gesagt, dieser Ort, das ist der zweite Aspekt der Geschichte, denn formal sind wir auch, wenn wir an Brasilien räumlich angrenzen, hier in diesem Staat dann noch in der EU, aber eben, wie gesagt, ziemlich in Südamerika. Es gibt dort
aber nicht Schengen, habe ich auch nachgelesen.
Ja, natürlich, weil du eine Schengen-Außengrenze natürlich dort auch hast.
Ja.
Ja. Übrigens auch unseren Weltraumbahnhof, unseren europäischen, gibt es an diesem Ort. Da muss man ja vermutlich jetzt noch nicht so mit Reisepass ein- und ausreisen, wenn man extraterrestrisch wieder reinkommt. Vor allem kommt man ja meistens dann irgendwo anders wieder rein als tatsächlich am Bahnhof selber. Aber das führt uns jetzt ein bisschen weg vom Thema.
Ja.
Ja, deswegen kommen wir zurück. Besagtes Land war nämlich bis 1951 ohnehin ein Jahrhundert lang französische Strafkolonie, sagen wir jetzt einmal so. Und auf die Ile de Salut, das kennt man auch, da gab es dieses relativ berühmte Gefängnis, würde ich jetzt mal sagen. All jene, die in der Literaturgeschichte ein bisschen verankert sind. Papillon spielt dort auch.
Zweimal verfilmt.
Zweimal verfilmt.
Also ich hab das zuletzt, also ganz, ganz klassisch mit Dustin Hoffman und Steve McQueen in den
70ern. Ein Klassiker. Also schon
und jetzt nochmal mit Rami Malek und den zweiten habe ich vergessen.
Ja, das war eben der hübsche Brite.
Ja, ich hab das tatsächlich gelesen so mit 15. Ich weiß allerdings, entsprechend unscharf ist meine Erinnerung und vermischt sich sicher mit dem Film mit Steve McQueen und Dustin Hoffman, den ich auch gesehen habe. Und es ist ja, also Henri Charrière hieß der, glaube ich, der Autor, und er hat es als Autobiografie ausgegeben. Man geht mittlerweile davon aus, dass er nur in einer Wäscherei im Festland gearbeitet hat und nicht auf der Teufelsinsel selbst, weil er schon gar nicht von dort geflohen ist. Und das Ganze aus Erlebnissen anderer Häftlinge dort zusammengestrickt hat. Also, dass das wieder eröffnet werden soll. Ich weiß nicht, ob das in Zusammenhang mit Donald Trumps ähnlich ausgegorener Idee steht, Alcatraz wieder zu eröffnen und sich vielleicht Frankreich, das sich ja immer noch, glaube ich, als imperiale Macht missversteht, da gedacht hat, na, das käme auch.
Ja,
also begründet wird es, wenn ich es richtig gelesen habe, damit, dass halt in den französischen Gefängnissen es immer wieder dazu kommt, dass irgendwie inhaftierte Köpfe von organisierten Verbrecherorganisationen vom Gefängnis aus da irgendwie weiter ihre Operationen steuern. Jetzt denke ich mir aber, wenn der Vatikan es schafft, Störsender bei der Papstwahl zu installieren, die verhindern, dass Kardinäle was austrotschen, Warum kann das nicht der französische Staat und kümmert das nicht billiger als ein Gefängnis für 400 Leute in einem Überseedepartement?
Ja, darüber kann man alles diskutieren. Andererseits verstehe ich das schon, wie du es angesprochen hast. Emmanuel Macron ist ja aus schon dieser ganzen diplomatischen Riege, die in Frankreich so quasi die politische Elite bildet, der dort auch ausgebildet, dort herangewachsen. Da verstehst du, dass er so an vergangene Zeiten anschließen will, als noch de Gaulle und andere französische Staatsherren waren und dort eben so ein bisschen über die ganze Welt drüber regiert haben. Und deswegen sagt er auch, wir haben da noch dieses Überseedepartement. Ich möchte dort auch jetzt wieder einen neuen Impuls setzen. Und wenn man sich sonst damit beschäftigt, was sonst in dem Departement los ist, verstehe, dass er denkt, ja, da kann ich jetzt einen Impuls leisten, weil auch dort, ich habe mir auf der Seite der Regierung ein bisschen umgeschaut, wo aus deren Themen sind, das sind Klimawandel, Biodiversität, Infrastrukturausbau, Cybersecurity, also das ist ja alles viel zu europäisch jetzt. Warum nicht da mit irgendwie was komplett anderem reingehen? Da muss man sagen, ja, aha, interessant, Herr Macron.
Ja, angeblich ist die Bevölkerung vor Ort gar nicht so begeistert, wieder in eine Strafkolonie rückverwandelt zu werden. Sie hätten vielleicht, also ich weiß es nicht, wenn man einen wirtschaftlichen Impuls setzt, gibt es ein Club Med dort? Wenn nicht, wird es Zeit.
Das wäre eine...
Wobei ich persönlich ist ein Club Med Urlaub zwar einem Aufenthalt auf der Teufelsinsel vorziehen würde, aber... Ja. Nur wenn es keine anderen Alternativen gibt.
Also das verstehe ich vollständig. Also du hast mit 15 bei Bio gelesen, ich habe es letzten Herbst gelesen, als ich in einem Wellness-Hotel gestrandet war und mir mein E-Book einfach den Geist aufgeben hat, habe ich aus der Hotelbibliothek bei Bio gelesen und ich kann nur sagen, I feel you, je suis bei Bio.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Von Übersee kommen wir jetzt ein bisschen ans, würde jetzt nicht sagen Low-Cost-Urlaubsgebiet, aber es ist ein bisschen eine Pauschalreisengegend, über die wir jetzt sprechen werden, und zwar über die Türkei. Recep Erdogan, den kennt man ja, der steht immer so ein bisschen an der Schwelle zwischen Superschurke und vielleicht dann doch einem Anwärter für den Friedensnobelpreis. Immerhin positioniert er sich und sein Land ja relativ oft als Plattform für Friedensgespräche.
Und Superschurke und Anwärter für den Friedensnobelpreis hat sich historisch nicht immer ausgeschlossen, sagen wir so.
Genau. Und ja, auch er macht jetzt, ich würde mal sagen, etwas, was doch wieder in die Richtung Superschurke geht. Er stellt nämlich seine Mitbürger auf die Waage. Mein Kollege Gerd Höhler hat das, was ich jetzt nur in einem Satz zusammengefasst oder ein bisschen ausführlicher berichtet, stehen den Link natürlich in den Shownotes, aber ich zitiere aus dem Artikel. Die Inspekteure lauern auf Einkaufsstraßen und im Park, an der Bushaltestelle vor der U-Bahn-Station oder am Eingang zum Fußballstadion. Sie winken Personen heran, die ihnen übergewichtig erscheinen. Dann geht es auf die Waage. Die Körpergröße wird gemessen, das Alter erfragt. So stellen die Kontrolleure den Body Mass Index fest. Er berechnet sich aus dem Verhältnis des Körpergewichts in Kilogramm und der Körpergröße in Metern zum Quadrat. Wer einen BMI von 25 oder mehr hat, wird zum nächsten Gesundheitsamt geschickt. Dort bekommt er den Hinweis zum Abnehmen. Also, ein paar Fragen sind mir in dem Artikel tatsächlich übergeblieben. Machst du das auch mit Touristen, weil... Antalya, da hat nicht jeder jetzt einmal so den Body-Mass-Index von 25, unterstelle ich jetzt einmal der ganzen Sache. Und vor allem diese Briten, die da irgendwie so herumlaufen wie eine Grapefruit. Und zweitens, wie sicher fühlt sich Erdogan im Amt, dass er einfach mal 10 Millionen Menschen in seinem Land wiegen will und sie ein bisschen bodyshamen will?
Ja, das ist ein bold move, sagt man. Es ist ja auch gleichzeitig, ist ja der Body Mass Index auch in Verruf geraten, weil zum Beispiel, weiß nicht, Chris Hemsworth hat sicher über 25, weil halt viele Muckis befestigt an dieser Statur. Wobei ja angeblich Donald Trump und er gleich viel wiegen und gleich groß sind, hat der Amtsarzt von Donald Trump, der von Donald Trump eingesetzte Amtsarzt von Donald Trump vor 2 oder 3 Wochen zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit gegeben. Und ja, also irgendwie von fremden Personen auf die Waage geschubst werden, das kommt eigentlich, das hat man normalerweise gar nicht so gern. Das nimmt man eher nur in Kauf, wenn danach ein bezahlter Kuraufenthalt winkt. Und ich finde es schon auch mutig, weil ja gleichzeitig doch die Umfragewerte für den Herrn Erdogan und seine Partei schauen ja gerade gar nicht so gut aus. Und es gibt ja gerade eine absolute Zensur und Verhaftungsoffensive wieder mal gegen jede Form von oppositioneller Bewegung. Also da dann auch noch möglicherweise loyale Erdoganisten zu vergrämen, indem man gesagt, da gefühlt er, ab jetzt gibt's Haferbrei und Wasser. Ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Ich weiß nicht, ob ich an seiner Stelle so reagieren würde. Aber ich glaube, ich würde grundsätzlich auch als Präsident der Türkei vieles anders machen.
Ja, aber hast du einen Body-Mass-Index, der reingeht? Weil selbst der Gesundheitsminister hat 24,9 gehabt und hat dann schon gesagt, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr spazieren gehen oder so. Bei unserer beider Körpergröße ist 90 so circa der Schwellenwert. Ich habe es dann gestern selber herumgerechnet, wann wäre ich drüber? Also am oberen
Ende. Ja, ich habe mir meinen noch nicht ausgerechnet, aber ich war jetzt auch länger nicht auf der Waage, schätze ich, habe irgendwie 82, 83 Kilo und war bei der Musterung an so 88. Auch das habe ich länger nicht überprüft.
Ja, einer, der sich erst 2028 der Überprüfung durch das Wahllektorat stellen wird müssen, ist eben Recep Tayyip Erdogan. Der wird da mit 74 Jahren, und das hat er bereits angekündigt, noch einmal bei, und ich mache jetzt Gänsefüßchen, Wahlen antreten. Ich muss sagen, ich habe ja trotzdem den Eindruck, er muss sich sehr, sehr sicher fühlen, weil Repressalien, die nachher irgendwie auf gürtellicher Niveau reingehen, das ist schon hart. Und umgekehrt verstehe ich ihn aber auch, dass er da trotzdem jetzt oder diese Sicherheit hat, weil er hat die Republik, die türkische Republik, die es ja einstmals war, nahe an eine islamische Republik umgebaut, hat sie dann weiterentwickelt zu einer Kleptokratie, weil man muss ja auch mal sagen, wenn man den Berichten, die relativ detailliert sind, über sein Privatvermögen Glauben schenkt, dann hat er bis zu 80 Millionen Euro privates Vermögen ad personam bzw. in seinem nächsten Umfeld angehäuft und das, obwohl er nur 5.500 Euro im Monat verdient, also nur Verhältnis für einen Staatschef, verhältnismäßig, wie gesagt, nur.
Ja, also ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen niedrig geschätzt ist, aber lassen wir es einmal so stehen. Aber er gehört sicher, wie auch immer man den, alles andere bewertet, aber sicher in diese internationale Achse von Kleptokraten, die ja dann tendenziell auch sich selbst gegenseitig schützt. Ja, also da gibt es ein gutes Buch von Anne Applebaum, ich glaube New York Times Journalistin. Ich glaube, es heißt die Achse der Autokraten, das könnte man nochmal nachschauen und eventuell in die Show Notes stellen, die eigentlich recht plausibel darlegt, wie weltanschaulich, vermeintlich oder tatsächlich ganz unterschiedliche Staaten wie von Nordkorea bis über Russland bis Türkei und mittlerweile die Vereinigten Staaten von Amerika ein gemeinsames Interesse daran haben, sowas wie internationale Verantwortung und Gerichtsbarkeit zu unterminieren und einander gegenseitig ein bisschen aus der Patsche zu helfen, weil, ja, was hat sonst Nordkorea eigentlich mit Russland zu tun? Wenig. Außer einen gewissen Widerstand gegen zivilisatorischen Fortschritt.
Ja, und man muss auch dazu sagen, Kim Jong-un hat definitiv einen sehr, sehr hohen Body-Mass-Index.
Das sagst du aber in Pyongyang nicht. Ich glaube, in Pyongyang hat der einen Body-Mass-Index von 19,2.
Ja, bei uns in Kärnten.
Die Aussage ist legendär, aber sie hat, ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad noch immer Gültigkeit. Bruno Kreisky sagte einst, er macht deshalb auf Mallorca Urlaub, weil er sich Kärnten nicht leisten kann. Und bei der nächsten Geschichte werden Sie dann auch verstehen, warum sich Bruno Kreisky vielleicht Kärnten wirklich nicht hat leisten können. Denn es geht an das Südufer des Wörthersees und da gibt es ein Hotel, das muss wirklich so teuer sein, dass es sich quasi niemand leisten kann. Es geht um das Schloss Reifnitz. Aber zuerst einmal der Reihe nach. Im Jahr 2005, das ist auch schon eine gewisse Zeit lang her, merke ich jetzt mit einem Entsetzen, kaufte der Magna-Konzern von Frank Stronach der Gemeinde Maria Wörth dieses besagte Schloss ab. Man zahlte lediglich 6,4 Millionen Euro für rund 63.000 Quadratmeter Grundfläche, davon eben 13.000 Quadratmeter im Seebereich. Die anderen rund 50.000 Quadratmeter sind auf der anderen Seite der Südoberfläche, also nicht erste Reihe See, aber jetzt auch nicht die schlechteste Lage. Das Ganze hat dann ein bisschen die Staatsanwaltschaft aufmerksam gemacht, weil man gefunden hat, das ist schon ein bisschen günstig und auch der damalige Bürgermeister der FPÖ, Adolf Stark, sagte, ja, wenn man das privat verkauft hätte, da hätte man schon das Doppelte erzielen können, aber in dem Fall ist das ja so wichtig für uns als Gemeinde, weil wir wollen, dass ein touristisches Projekt besteht. Und die Magna, beziehungsweise der Magna-Konzern hat dann damals gesagt, ja, wir machen ja ein Hotel für unsere Manager, ein Erholungsheim, wir investieren 83 Millionen Euro Investitionsvolumen, machen 70 Ganzjahresarbeitsplätze. Gekommen ist das dann so, dass einerseits einmal die WKSDA die Ermittlungen eingestellt hat und 2014 das ganze Projekt dann von Magna in den Privatbesitz eines gewissen Sigi Wolf gewandert ist und dorthin auch seither einfach so ist. Und es gibt seither diese Urban Legend, die Bude ist tatsächlich ein Hotel. Meine Kollegin Claudia Lebuch ging diesem Gerücht nach und sie hat tatsächlich im Abgabensystem der Gemeinde Maria Wörth eine Betriebsnummer gefunden. Allerdings durfte man dort aus Datenschutzgründen nicht sagen, ob da jemals auch wirklich eine Ortstaxe abgeführt worden ist oder nicht. Ich vermute vieles in dem ganzen Zusammenhang. Aber vielleicht war ja doch der eine oder andere Luxusurlauber dort. Wir haben es nie geschafft, das irgendwo zu buchen. Wir haben es auch auf Portalen für Luxusreisende nirgendwo gefunden. Aber vielleicht kann man ja beim Sigi Wolf anrufen und sagen, du übrigens, ich würde gern da am Wörthersee in bester Gesellschaft buchen. Und dann wird das irgendwie gemacht werden. Jetzt soll aber tatsächlich aus dem Ding wirklich ein formales Hotel werden, glaubt man zumindest, weil in der Gemeinde ist ein Bauverfahren eingängig. Und da geht es darum, ihr habt schon kurz erwähnt, es gibt ein Grundstück südlich der Süduferstraße, also das heißt nicht auf der Seeseite, sondern eben am Hügel auf Deutsch. Da will man jetzt so eine Art Übergang schaffen, hinein zum wirklichen Schloss, hinein zum Seegrund. Und, da sagt Joe Kalliner, Sprecher von Siegfried Wolf, ja, die Liegenschaft wird derzeit schon ordnungs- und widmungsmäßig genutzt und für Fragen betreffend künftiger Projekte darf ich an den Bürgermeister verweisen. Der sagt dann natürlich wieder, er darf er Datenschutzgründen nicht sagen.
Aber also widmungsmäßig genutzt hieße, es ist
ein Hotel. Ja.
Seit 20 Jahren.
Ja.
Und also es ist vielleicht ein bisschen, und jetzt baut man aber doch ein Hotel. Also es ist vielleicht ein bisschen wie in dieser Geschichte, wo der Junge zu oft Wolf geschrien hat und ihm dann keiner mehr glaubt hat, dass jetzt der Wolf zu oft Hotel geschrien hat und auch auf Skepsis stößt.
Ja, wobei jetzt Wolf of Wörthersee sowieso nochmal eine eigene Komponente ist im ganzen Ringelspiel ist, würde ich mal behaupten.
Aber im Zweifelsfall vielleicht ist es dann auf neutralem Boden, also falls irgendwann einmal die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu Russland wieder in Ordnung sind, dann kann der Herr Wolf seinen Dudesfreund Wladimir vielleicht dort hineinladen und
könnte sein und man muss auch sagen, Friedensgespräche müssen nicht...
Gutes für unser Land entstehen könnte.
Ja, und Friedensgespräche müssen nicht immer in Ankara unter der Schirmherrschaft von Recep Tayyip Erdogan stattfinden. Man könnte es ja auch in Reifnitz machen.
Ja.
Ja, das wäre doch was. Und hör endlich auf, ständig mit den Lippen
schalieren. Und wir können dann ständig so mit Schlagzeilen rechnen, wie der mit dem Wolf tanzt und so. Also ich glaube, da auch für den Journalismus goldene Zeiten.
Oh ja, ja, Wolfsjagd natürlich. Und wenn es dann alle einmarschieren oder vielleicht sogar gemeinsam schwimmen gehen, das Wolfsrudel im Wasser.
Ja, ja.
Die Titelseiten schreiben sich gerade von allein.
Wladimir, warum hast du so große Augen? Also vieles ist möglich.
Ja, und wir mussten jetzt nicht einmal Charlie Anne sagen, um uns irgendwie lustig zu machen über die ganze Angelegenheit. Das finde ich sehr gut.
Schönen Gruß auch an den großen Sozialdemokraten Josef Kalliner.
Ja, und natürlich auch an das Geburtstagskind der Woche. René Benko wurde ja gerade 55.
Mhm.
Man glaubt es nicht.
Mit wahrscheinlich ein bisschen gedämpfter Feierlaune möglicherweise.
Könnte so gewesen sein, ja.
Oh my goodness.
Schluss mit Urlaub, reden wir über die ernsten Sachen, auch wenn das jetzt ein Zusammenhang damit, dass wir in den nächsten Minuten uns über Elon Musk unterhalten werden, ein bisschen eine harte Line war, aber probieren wir's. Es geht nämlich um Grok. Das ist der AI-Chatbot von Elon Musk. Der kennt übrigens dich, lieber Thomas, und der kennt auch mich und der kennt unseren Podcast. Ich habe das mal kurz durchprobiert.
Damit man das sagen, da ist eigentlich eine vertrauenswürdige Quelle.
Ja, würde ich sagen, also er weiß, was hier besprochen wird. Hat das auch gut zusammengefasst. Also ich werde das nächste Mal vielleicht die Hookline von Grok schreiben lassen. Gar nicht schlecht. Aber der macht eben auch andere Dinge. So zum Beispiel brachte der Chatbot etwa in Gesprächen über Memes oder über Software unaufgefordert Südafrika, das Heimatland von Elon Musk nebenbei erwähnt, ins Spiel. Und zwar die dort von rechtsextremen und nationalistischen Kreisen immer wieder verbreitete Verschwörungstheorie eines weißen Genozids. Aber
die ja momentan gerade ganz oben auf der Agenda des Weißen Hauses auch steht und das hat ja gerade der US-Präsident dem südafrikanischen Präsidenten ein Video gezeigt, wo man zwar nicht genau weiß, was da drauf ist, soweit ich es rausgekriegt habe, war es am ersten eine Demonstration weißer Farmer, wo sie weiße Kreuze mit sich geführt haben und kein Massengrab oder es gibt die Theorie, es war überhaupt nicht einmal in Südafrika, aber jedenfalls musste sich der Herr Ramos, also es dort anschauen, um, ja, das ist momentan gerade oben auf der Agenda und Elon Musk ist sicher keiner, der da sich verwehrt gegen solche. Wie sagt man,
Sag's?
Ich habe gerade eine Wortfindungsstörung. Ich wollte gar nichts Sorge sagen, sondern so, irgendwie, wie man halt sowas einkleidet.
Ja. Framing. Ich glaube, das ist das gute Wort, ja. Wobei Elon Musk hat nur so lange kein Problem mit dem Framing, solange es sich nicht negativ auf seine Börsenkurse auswirkt, muss man auch dazu sagen. Weil gerade hier bei Grok hat er dann doch wahrgenommen, es gibt Kritik an ihm, es gibt Kritik an seinem AI-Chatbot und die Erklärung, die man dafür geliefert hat, dass da eben so eine Wortmeldungen rauskommen, solche Kaskaden rauskommen, die ist ja beeindruckend, oder? Die hat dich noch mehr geflasht als mich, würde ich behaupten.
Ja, warte mal, es war ja noch eine zweite Geschichte, wo Grok. Genau, mit dem Holocaust ist er sich plötzlich auch nicht mehr so ganz sicher. Genau. Und für beide Phänomene wurde angeführt, das war möglicherweise ein enttäuschter Mitarbeiter, der rachsüchtig da einen Bug installiert hat. Aber es war ganz bestimmt nicht der Eigentümer des Tesla-Konzerns, der niemals seine politischen Privatansichten natürlich. Und das Problem ist aber, also das Problem für Musk in dem Fall, ist, dass ja diese AI-Anwendungen, die sind ja selbstorganisierend. Das heißt, die Leute, die es ursprünglich programmiert haben, wissen bereits bei Schachcomputern nicht mehr, wie der Schachcomputer zu seinen Lösungen kommt, bei fortgeschrittener zumindest. Und geschweige denn ein so komplexes Ding wie ein so enzyklopädische AI-Auskunft wie Grok, was dazu geführt hat, dass erstens auch auf X Grok teilweise Dinge bestätigt oder widerlegt hat, die an und für sich der Inhaber der Plattform so lieber nicht dargestellt gehabt hätte. Und das heißt eben auch, wenn du in so eine komplexe Maschine eingreifst und ihr zum Beispiel sagst, sie soll doch bitte den weißen Genozid in Südafrika als Tatsache betrachten, dass es dann passieren kann, dass die bei jeder Gelegenheit darüber zu schnattern anfängt, weil da irgendwelche Rückkopplungsschleifen schlicht nicht vorausberechenbar sind. Und das scheint in dem Fall passiert zu sein. Wir gehen aber natürlich davon aus, dass es nicht Elon Musk oder einer seiner Minions war, sondern ein enttäuschter Mitarbeiter, der Elon Musk in den Ruf eines südafrikanischen Rassisten setzen möchte. Das ist eigentlich total gemein, weil nach eigener Auskunft will er nur das Beste für die Menschheit.
Merkt man jeden Tag.
Ja. Na, wenn wir irgendwann einmal, wenn die Sonne sich aufbläht und die Erde ausgelöscht ist, dann werden wir zwar froh sein, dass wir auf einem Raum stehen, von Elon Musk sind. Irgendwo weit weg.
Ja, gestartet in Frosgea.
Und das Ganze wäre ja irgendwie eine fast schon rührende Trottelei, würde nicht AI und speziell Grok mittlerweile von ganz vielen Menschen als das Fenster zur objektiven Wahrheit betrachtet werden. Also es mag sein, dass sich auf X eine besonders beeinflussbare Menschenschar tummelt, aber das ist mir dort schon aufgefallen, sobald irgendjemand was behauptet, steht 20 Mal drunter, stimmt das, Grok? Is that true, Grok? Is that true? Grok? Also die Bereitschaft von Menschen, sich von einem Algorithmus erklären zu lassen, was stimmt und was nicht, scheint dafür, dass die Technologie noch so jung ist, sehr groß zu sein. Und insofern werden wir noch schauen, wie das weitergeht, weil es ist ja nicht so, dass es einen Mangel an Desinformation und Blödheit auf diesem Planeten gäbe. Und es ist auch nicht so, dass nicht sämtliche leistungsfähigen AI-Modelle irgendwelche hochpotenten Wirtschaftsunternehmen mit Interessen hinter sich haben. Und wie lange es dauern wird, bis in der Breite die Leute lernen, diese Angebote zu vergleichen und nicht gleich zu glauben, das ist eine der interessanteren Fragen der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
So, jetzt endgültig Schluss mit lustig, denn wir müssen über Gaza sprechen. Als Altbundespräsident Heinz Fischer vor 2 Wochen Kritik am Wegschauen der europäischen Staaten in Gaza übte, da war der Reflex irgendwie rasch da, ja, die alten Linken und die Palästinenser. Und da muss man jetzt aber sagen, Fischer war in seinem Leben vermutlich sehr, sehr vieles, allerdings auch immer pro-israelisch. Und ohne Israel und sein Recht auf Selbstverteidigung jetzt irgendwie das nehmen zu wollen. Und das Land wurde am 7. Oktober massiv angegriffen, daran gibt es keine Zweifel. Sehr viele Menschen kennen Opfer, haben Opfer im näheren Familienbekanntenkreis zu beklagen. Ist das, was in Gaza eben mittlerweile geschieht, kein Kampf mehr gegen die Hamas? Die ist grundsätzlich militärisch besiegt, das sagen alle Expertinnen, alle Experten. Sie ist allerdings immer noch Geiselnehmerin, das steht auch fest. Und die Opfer im aktuellen Kriegsgeschehen, die sind jetzt vorrangig mal in der Zivilbevölkerung zu suchen. Die wird ausgehungert. Und das ist jetzt einmal so grundsätzlich gegen all das, was in Sachen Völkerrecht gesetzt ist. Und in der Debatte, die es da stattfindet und die jetzt eher ein bisschen in Fahrt kommt, frage ich mich dann immer, warum tut man sich so schwer dabei, zwischen der Regierung Israels und dem Staat und dem Volk beziehungsweise grundsätzlich der Glaubensgemeinschaft der Juden zu unterscheiden? Warum hat man Angst, Unrecht zu benennen? Wo dann, muss man auch dazu sagen, die handelnden Personen keinen Hehl daraus machen, dass es ihnen nicht mehr um die Ebene militärische Abwehr geht oder Schwächung der militärischen Struktur, sondern dass es ihnen rein um das Vertreiben von Menschen geht. Weil in Teilen der israelischen Regierung spricht man ja auch nicht von Palästinensern, sondern von Arabern. Auch um mal klar zu machen, da gibt es andere Staaten, in die man sich entfernen könnte. Also ich bin da irgendwie schon echt ausgestiegen von der Kälte, die israelische Regierung da reinbringt in die Debatte, aber auch, warum man als Europäische Union so lange weggeschaut hat und auch in vielen Staaten, die nicht in der Union sind, weggeschaut hat. Und keinen richtigen Ton auch trifft mittlerweile.
Also wenn wir dieses Problem jetzt ein für alle Mal widerspruchsfrei bereinigen würden, dann wären wir wahrscheinlich Fälle für den Friedensnobelpreis oder für eine geschlossene psychiatrische Abteilung, weil wir glauben, wir haben das wirklich hingekriegt.
Stimmt.
Es ist, ja, das ist keine Frage. Die israelische Regierung ist extrem religiös, nationalistisch, man kann sagen, faschistisch mitmotiviert, weil es ein paar extreme Rechtsaußenparteien gibt, die also wirklich auch aus ihrem Rassismus und ihrer religiösen Überlegenheit kein Hehl machen. Und mit dem Herrn Netanyahu ein hoch erpressbarer, weil ebenfalls von eigentlich Wahlwürde der ziemlich sicher keine mehr gewinnen. Und wenn er sie verliert, würde ihm ähnlich wie Donald Trump in den Vereinigten Staaten eine Haftstrafe drohen. Das heißt, der steht quasi mit dem Rücken zur Wand und ist ein ziemlich skrupelloser Bursche und hat sich ja auch schon als sehr schlechter Stratege davor erwiesen, weil er gedacht hat, das palästinensische Problem wird sich erledigen, indem man es einfach ignoriert und mit den anderen arabischen Staaten das würde es nicht existieren. Also das ist leider, ich bin auch nicht der Erste, der das sagt, das hat Israel gerade die schlechteste Regierung, die es je hatte, zum schlechtest denkbaren Zeitpunkt so eine schlechte Regierung zu haben. Und was jetzt tatsächlich die Schlüsse sind, die europäische Politik daraus ziehen soll, die amerikanische kannst du eh abhaken. Also da gibt es keine moralischen oder sonstigen Leitplanken mehr.
Ja,
das ist
also
mittlerweile offensives Immobilieninteresse des Trump-Clans an eventuell frei werdenden Grundstücken in Gaza. Also da braucht man über gar nichts mehr diskutieren. Und damit braucht man eigentlich auch nicht diskutieren, solange die Vereinigten Staaten der Netanyahu, egal was er macht, den Rücken stärken, wird er machen, was er will. Also da haben die europäischen Staaten jetzt gar nicht so viel mitzureden. Dass man das ein bisschen deutlicher benennen könnte oder deutlicher benennen sollte, halte ich für evident. Ja.
Weil du gerade Donald Trump erwähnt hast, also kein Erklärmodell für das, was in Europa stattfindet, aber er hat in Riad bei seinem Besuch jetzt da am Golf von Arabien, Golf von Persien, man weiß ja nicht mehr, wie der jetzt tatsächlich heißt nach seinen neuesten Interventionen, schon allein rausgelassen, wo man sagen muss, da versteht man jetzt aus europäischer Perspektive ein bisschen mehr, was er eigentlich genau machen will, beziehungsweise in welche Richtung sich US-amerikanische Außenpolitik in den nächsten 3,5 Jahren noch entwickeln wird, weil er sagte da, die sogenannten Nation Builders haben viel mehr Nationen zerstört, als sie aufgebaut haben. Und die Interventionisten haben sich in komplexe Gesellschaften eingemischt, die sie nicht verstanden haben. Das ist ja so etwas wie der komplette Rückzug der Weltpolizei USA in 2 Sätzen einmal verkündet. Und da überlasst du innerstaatlich all das, was an Repressionen gegen Minderheiten, sei es jetzt kultureller, sprachlicher, religiöser Natur, was auch immer, stattfinden kann, da überlässt du es den Leuten dort. Und das ist auch eine Abkehr von Menschenrechten, die jetzt irgendwie global Geltung hätten.
Das ist richtig. Erstaunlicherweise muss man sagen, ist das mal ein Satz, dem inhaltlich gar nicht so leicht zu widersprechen ist, weil natürlich die Leute, vor allem der Bush-2-Ära, die Neocons, die im außenpolitischen Falken, ja tatsächlich, also die sind ja davon ausgegangen, dass man mit ein paar Luftangriffen aus Afghanistan eine Demokratie machen kann und aus dem Irak und sonst was. Und da, muss man sagen, ist Scheitern doch der, noch der mildeste Ausdruck dafür. Also diese allerdings ja auch nur moralisch argumentierten, letztlich halbimperialen Interventionismus, das ist mittlerweile ein totes Pferd und hat wahrscheinlich der Sache der Universalität der Menschenrechte und so weiter tatsächlich mehr geschadet als vielleicht sogar Donald Trump selbst, weil damit einfach die Glaubwürdigkeit dahin war. Also spätestens mit dem Krieg gegen den Irak auf Basis frei erfundener Beweise und nachdem das alles menschenrechtlich argumentiert wurde, hat diese Form der Argumentation natürlich eine schwere Beschädigung. Also beim Auto würde man sagen, Totalschaden oder nicht, muss die Werkstatt entscheiden. Der Donald Trump das dann mit besonderer Brutalität und unverhohlener Korruption halt jetzt als neuen Standard hinstellt, ist, ja, kann man verurteilen, wird ihm wurscht sein.
Was Ihnen nicht wurscht sein sollte, ist die Situation der Kinder in Gaza. Mein Kollege David Knees hat da mit einem Arzt ein Interview geführt. Ich stelle Ihnen den Link dazu sehr gerne in die Shownotes. Ein lesenswertes Stück, das dann auch, ich glaube, mal ein bisschen Empathie erzeugt für die Situation der Menschen dort.
Ja, weil es geht ja nicht nur um Lebensmittel. Da sind wahrscheinlich noch genug da, weil da sitzt die Hamas drauf, aber sie gibt es nicht aus, sondern es geht eben ja um alles. Es geht um Antibiotika, es geht um Skalpelle und Dinge, die einfach ausgehen und da hört sich wirklich jedes Verständnis auf.
Austria in a nutshell.
Wie man den Schwenk von Gaza hin zum European Song Contest schaffen würde, habe ich bis heute in der Früh auch noch nicht gewusst. Dann gab es allerdings einen Artikel in der El Pais und Hector Martinez hat mit JJ gesprochen und der hat da leider Gottes nicht nachgefragt, warum JJ sagte, ja, er wolle, dass beim nächsten ESC Israel nicht mehr teilnimmt. Man kann jetzt spekulieren, ist das ein Grund dafür, dass er sagt, künstlerisch fühle ich mich nicht chancengleich mit einem Land wie Israel, das halt offenbar auch aus politischen Motiven derzeit gut motivieren kann? Oder ist es so, wie soll man es jetzt einmal sehr vorsichtig sagen, du hast vorhin gesagt, links, wokes, Opferverbindungsding, das man dann ja irgendwie gleich mal in die falschen Allianzen unter Anführungszeichen bringt?
Ja, ich meine, das ist ja kein Einzelfenomen. Also die auch der an und für sich sympathische Reflex in Konflikten zum Schwächeren oder zum vermeintlich Schwächeren zu halten, der ist menschlich und nachvollziehbar. Den hat, glaube ich, jeder und jede, sofern man einigermaßen sortiert im Oberstübchen ist. Aber dann ist es auch gut, nochmal über diesen Impuls nachzudenken, wie es oft gut ist, über Impulse nachzudenken. So zum Beispiel, soll ich jetzt wirklich nur einen Schnaps trinken oder so. Und wenn ich es richtig gelesen habe, also es ist, glaube ich, nicht mal englischen Original, aber hat er auch irgendwie gesagt, dass wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, dann darf Israel und deswegen nicht teilnehmen darf, dann muss man Israel auch rein. Und die Gleichsetzung finde ich dann doch ein bisschen, sagen wir es deutlich, trottelhaft.
Ja, oder man kann es auch mit einem Wort sagen, dass er selber am Abend, als er gewonnen hat, verwendet was. Es war doch ein bisschen ein Schass, oder?
Ja. Kann man so sagen, vor allem wenn Liebe, 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 Liebe das große Motto über all dem sein soll.
Ja, und falls die zuhörende Person aus deutschen Landen sind, die wir ja auch sehr gerne haben und die uns sehr gerne folgen, dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz aus einem Text, den Herrn Stefan Löwenstein in der FAZ geschrieben hat, vorlesen, weil er hat sich auch über dieses Schaß ein bisschen wundern müssen und hat da sehr, sehr schön ausgeführt. Im österreichischen Wörterbuch wird das Wort nicht einmal in der Schulbuchausgabe ausgelassen. Dort findet sich auch die Nebenbedeutung Unsinn samt der ausgeschmückten Form Schaß mit Quasteln, ist etwas völlig bedeutungslos, so kennt der Volksmund auch den Lerchelschaß.
Ja,
Bildungsauftrag erfüllt, oder?
Bildungsauftrag erfüllt, ja. Ich möchte in diesem Zusammenhang wirklich ein bisschen off-topic darauf hinweisen, dass ich im Zuge meines Kafka-Leseabends auf den schönen alten deutschen Ausdruck des Prall gestoßen bin, den ich finde, man für eine spezifische Form des Schaßes aus onomatopoetischen Gründen unbedingt wieder in den Sprachgebrauch aufnehmen sollte. Ich glaube, wir waren alle schon Ohrenzeugen eines Pralls.
Ja, und ich war Ohrenzeuge, als du das im Theatercafé gesagt hast und wie sich dann alle Leute irgendwie so in sich gekehrt haben und kurz nachgedacht haben und dann war der Lacher da.
Ja. Wie der Otto Schenk gesagt hat, der Schaß ist der beste Komiker.
Oh mein Gott, er zitiert Otto Schenk. Ich finde, das ist so irgendwie das Stichwort dafür, dass wir diese Episode zu einem Ende bringen müssen. Ja, ganz, ganz viel Gesundheit Ihnen und Ihrem Darm in der nächsten Woche. Wir sind dann wieder mit einer spannenden Episode nächste Woche wieder da. Magst du noch was sagen?
Schöner hätte ich es auch nicht sagen können.